Bilder prägen sich tiefer ein als bloße Worte, darum greift die Offenbarung zu starken Symbolen, wenn es um den unsichtbaren geistlichen Kampf geht. Die Szene mit der Frau, dem Knaben und dem großen roten Drachen fasst die ganze Geschichte von 1. Mose Kapitel 3 Vers 15 bis zum Ende dieses Zeitalters zusammen, Gottes Plan mit dem Menschen, die Wut Satans und Gottes souveräne Bewahrung. Wer diese Linie erkennt, sieht Verfolgung und Bedrängnis nicht mehr als bloßen Zufall, sondern als Teil eines umfassenden geistlichen Konflikts, in dem Christus der Sieger ist und seine Überwinder zu sich zieht. Der große rote Drache, das wahre Gesicht des Widersachers. Die Schrift zeichnet die Geschichte des Bösen mit einer erstaunlichen Konsequenz. Am Anfang steht in 1. Mose noch die Schlange, listig, unscheinbar, ein Geschöpf unter anderen. Die Schlange nun war listiger als jedes andere Tier des Feldes, das Jehova Gott gemacht hatte. In der Offenbarung aber tritt dieselbe Wirklichkeit als großer, feuerroter Drache hervor. Die verborgene List ist zur offenen Gewalt geworden, der heimliche Zweifel zur blutigen Verfolgung. Das Bild macht sichtbar, was in der unsichtbaren Geschichte geschehen ist, der Widersacher hat durch Jahrhunderte hindurch verschlungen, verführt, verdreht und getötet, er ist groß geworden an der Zerstörung von Menschenleben und an der Bekämpfung von Gottes Zeugnis. Vers 3 sagt, dass der Drache groß ist. In 1. Mose 3 war Satan eine Schlange, ein kleines Geschöpf. Hier ist er zu einem Drachen geworden, der viel größer ist als eine Schlange. Weil die Schlange im Lauf der Jahrhunderte so viel gefressen hat, ist sie zu einem großen Drachen herangewachsen. Jesus selbst entlarvt diesen Feind, wenn er sagt, jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Der Drache ist nicht einfach eine dunkle Macht unter vielen, sondern der personalisierte Hass gegen Gott und den Menschen. Seine 7 Köpfe und 10 Hörner deuten auf Machtblöcke, Reiche, Systeme hin, durch die er sich geschichtlich Ausdruck verschafft, Ideologien, die den Menschen von seinem Schöpfer trennen, religiöse Formen, die Frömmigkeit simulieren und doch Christus verdecken, politische Konstrukte, die Freiheit versprechen und Gefangenschaft bringen. Die Bibel spricht nüchtern davon, dass hinter solchen Strukturen ein Widersacher steht, der anklagt wie in den Szenen mit Hiob. Der verklagt wie in der Vision Sacharjas, in der Satan zu seiner Rechten stand, um ihn anzuklagen. Dabei bleibt der Drache nicht nur äußerer Feind. Unter dem Namen Satan erscheint er als Widersacher mitten in Gottes Bereich. Er kann sich der Sprache des Glaubens bedienen und dennoch Gottes Weg verhindern. Petrus bekennt eben noch Jesus als den Christus, und kurz darauf muss der Herr sich umwenden und sagen, geh hinter mich, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. Der Drache arbeitet nicht nur durch offene Verfolgung, sondern auch durch fromme Gedanken, die den Willen Gottes weichzeichnen oder umgehen wollen. Seine Verleumdung in der unsichtbaren Welt und seine Einflüsterungen in unseren Gedanken gehören zusammen, er klagt vor Gott an und wirbt zugleich im Herzen des Menschen um Zustimmung gegen Gott. Das Bild vom Drachen, der mit seinem Schweif ein Drittel der Sterne vom Himmel zieht, öffnet noch einen weiteren Horizont. Es erinnert an den Fall jener Engel, die einst als Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten, nun aber Teil einer himmlischen Rebellion geworden sind. Hinter der sichtbaren Geschichte von Kriegen, Umbrüchen und kulturellen Kämpfen steht eine unsichtbare Auseinandersetzung um die Berufung des Menschen. Gott will sich eine Wohnstätte im Geist schaffen, einen korporativen Menschen, der seine Herrlichkeit trägt. Der Drache dagegen will den Menschen von dieser Bestimmung ablenken, ihn mit Angst binden, mit Schuld lähmen, mit Lüge verwehren. Wer den Drachen so erkennt, wird nüchtern im Blick auf die Realität des Widerstands, aber nicht hoffnungslos. Schon in 1. Mose Kapitel 3 Vers 15 heißt es, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er wird dich am Kopf zermalmen, doch du wirst ihn an der Ferse zermalmen. Der Feind ist groß, aber sein Urteil steht fest, seine Zeit ist begrenzt, sein Sturz ist an Gottes Thron bereits beschlossen. In dieser Spannung dürfen wir leben, wach für die List des Drachen und zugleich ruhig im Vertrauen, dass sein letztes Wort nicht Macht, sondern Niederlage heißen wird. Die Schlange nun war listiger als jedes andere Tier des Feldes, das Jehova Gott gemacht hatte. Und sie sagte zur Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von gar keinem Baum des Gartens essen? Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Im Licht des großen roten Drachen wird Glaube nüchtern und zugleich getröstet, Widerstand, Verwirrung, innere Anklage und äußere Systeme, die Christus verdrängen, sind keine Zufallsprodukte, sondern Ausdruck eines entlarvten Widersachers. Doch weil sein Ende bei Gott längst feststeht, darf unser Herz stiller werden, weniger erstaunt über den Kampf und sicherer verankert in dem, der Schlange den Kopf zermalmt. So entsteht eine Haltung, die dem Bösen nicht ausweicht, aber es auch nicht überschätzt, wachsam, aber nicht panisch, realistisch, aber hoffnungsvoll, tief verwurzelt in dem Wissen, dass Gottes Siegsgeschichte größer ist als jede Spur, die der Drache in der Welt hinterlässt. Die Frau und der mannhafte Sohn, Gottes Antwort auf die Verfolgung. Gott antwortet auf die Feindschaft der Schlange nicht mit einer sofortigen Vernichtung, sondern mit einer Verheißung, die durch die ganze Bibel hindurch klingt. Gleich nach dem Fall sagt er, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er wird dich am Kopf zermalmen, doch du wirst ihn an der Ferse zermalmen. Aus der scheinbar schwachen Seite, der Frau, bringt Gott seinen entscheidenden Gegenangriff hervor. Zuerst erfüllt sich das im Kommen des Christus, geboren aus einer Frau, der in seinem Kreuz und in seiner Auferstehung dem Teufel die eigentliche Macht nimmt. Aber das Bild bleibt nicht bei einer einzelnen Person stehen. In der Offenbarung erscheint wieder eine Frau, bekleidet mit der Sonne, der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen. Sie ist mehr als Maria, sie steht für das gesamte Volk Gottes, das vom Alten bis ins Neue Testament hinein den Christus hervorbringt und sein Zeugnis trägt. In Offenbarung 12 gibt es drei Hauptgestalten, die Frau, das männliche Kind und den großen, feuerroten Drachen. Im Lauf der Jahrhunderte hat es Krieg zwischen der Frau und der Schlange gegeben. Tatsächlich hat aber nicht die Frau die Schlacht geschlagen, sondern das männliche Kind. Aus dieser Frau geht der mannhafte Sohn hervor. Er ist die konzentrierte, überwundene Seite von Gottes Volk, nicht eine Elite aus eigener Stärke, sondern jene, in denen das Leben des Sohnes zur Reife kommt. Sie lassen sich von religiösen Hüllen lösen, von weltlicher Vermischung reinigen, und sie stimmen mit Gottes Willen überein, selbst wenn das Leiden bedeutet. Ihre Kraft liegt nicht darin, dass sie dem Drachen frontal gegenübertreten, sondern darin, dass sie ganz mit dem Himmel verbunden sind. Darum heißt es von ihnen, dass das Kind zu Gott und zu seinem Thron entrückt wird. In dieser Entrückung wird ein geistlicher Wendepunkt markiert. Der gehorsame, einheitliche Mensch, den Gott seit 1. Mose im Blick hat, ist in einer ersten Gruppe zur Reife gekommen. Diese Vollendung bleibt nicht ohne Wirkung im unsichtbaren Bereich. Sobald der mannhafte Sohn vor Gott steht, beginnt Krieg im Himmel und Satan wird aus dem himmlischen Bereich auf die Erde hinabgestürzt. Die große Auseinandersetzung, die seit den Tagen, als die Morgensterne jubelten, in den Himmeln schwelt, kommt in ihre letzte Phase. Die Frau bleibt auf der Erde und wird in die Wüste getragen, während der Rest ihrer Nachkommenschaft, diejenigen, die die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben, durch eine Zeit der Drangsal hindurchgeht. Gottes Antwort ist damit zweifach, er bringt eine überwundene Wirklichkeit hervor, die den Feind in den Himmeln entmachtet, und er bewahrt zugleich die übrigen, auch wenn sie den Druck noch spüren. Die Überwinder werden in der Offenbarung nicht als makellose Helden beschrieben, sondern als Menschen, deren Beziehung zu Christus eine bestimmte Tiefenschicht erreicht hat. Von ihnen heißt es, dass sie dem Lamm folgen, wohin es auch geht, und dass sie den Drachen überwinden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und sie ihr Leben nicht geliebt haben bis zum Tod. Sie ruhen nicht auf eigenen Leistungen, sondern berufen sich auf das Blut, sie halten fest an einem Wort, das größer ist als ihre Gefühle, und sie hängen nicht an ihrem Leben als ihrem höchsten Gut. In ihnen wird sichtbar, wie Gottes Antwort auf Verfolgung aussieht, kein Rückzug, keine innere Verhärtung, sondern das Hervorbringen eines reifen, christusähnlichen Volkes, eines korporativen Menschen, in dem der Gehorsam des Sohnes und die Liebe des Vaters Gestalt gewonnen haben. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er wird dich am Kopf zermalmen, doch du wirst ihn an der Ferse zermalmen. Als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten? In der Perspektive von Frau und mannhafter Sohn bekommt unser Alltag eine unerwartete Würde. Die Spannungen, in denen Glauben heute steht, sind nicht bloß zufällige Belastungen, sondern Teil eines Weges, auf dem Gott sich einen gehorsamen, reifen Menschen formt. Jede Treue unter Druck, jedes Festhalten an Christus, wenn andere Wege leichter scheinen, hat Anteil an dieser Antwort Gottes auf den Drachen. Das kann still und verborgen geschehen und doch von ewiger Tragweite sein. So wird Verfolgung nicht romantisiert, aber sie wird auch nicht zum letzten Wort erklärt. Das letzte Wort gehört dem, der den Samen der Frau verheißen und in Christus begonnen hat, einen mannhaften Sohn hervorzubringen, in dem seine Herrlichkeit und sein Sieg sichtbar werden. Gottes souveräne Bewahrung inmitten der Wut des Drachen. Wenn der Drache aus dem Himmel gestürzt ist, verengt sich sein Wirkungsraum und seine Wut wächst. Die Offenbarung beschreibt, wie er, erfüllt von dem Bewusstsein, dass er nur eine kurze Zeit hat, seine Verfolgung gegen die Frau und den Rest ihres Samens richtet. Die Bilder sind eindringlich, aus seinem Mund strömt Wasser wie ein mächtiger Fluss, um die Frau mitzureißen. Solche Wasser sind im prophetischen Wort oft Bild für Völkerschaften, Armeen, ganze historische Bewegungen, die wie eine Flut hereinbrechen. Von Assur heißt es, darum, siehe, lässt der Herr die mächtigen und großen Wasser des Stromes über sie heraufsteigen, und wenig später, und er wird über Juda dahinfahren, überschwemmen und überfluten, bis an den Hals wird er reichen. In diesen Bildern erkennen wir, wie der Drache versucht, Gottes Volk durch äußere Machtblöcke, durch Kampagnen, Ideologien und geistliche Strömungen zu überwältigen. Vers 17 sagt, und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit dem Rest ihres Samens, die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Der Rest ihres Samens bezeichnet das Volk Gottes außer dem männlichen Kind. Unter ihnen werden einige Juden sein, die Gebote Gottes halten, und einige werden Gläubige sein, die das Zeugnis Jesu haben. Satan wird nicht nur die Frau verfolgen, sondern auch Krieg führen mit dem Rest ihres Samens, mit dem schwächeren Teil der Frau. Gerade in dieser zugespitzten Lage zeigt sich Gottes souveräne Fürsorge mit besonderer Klarheit. Die Frau erhält die zwei Flügel des großen Adlers, um in die Wüste an einen bereiteten Ort zu fliehen. Dieses Bild knüpft bewusst an die Worte an, mit denen Gott Israel aus Ägypten heraus zu sich holte, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Der große Adler steht für Gottes Kraft, die nahe und tragend ist, er trägt nicht aus sicherer Distanz, sondern nimmt sein Volk gewissermaßen auf seine Schultern und schafft ihm Raum zum Atemholen. Die Wüste, die äußerlich karg und gefährlich wirkt, wird damit zum von Gott bereiteten Ort, ein Raum, in dem der Drache nicht herrscht, in dem Gott nährt, zurechtbringt und die inneren Wurzeln seines Volkes vertieft. Auffällig ist, dass Gott die Bedrohung nicht nur durch übernatürliche Entrückung beantwortet, sondern oft durch das Wirken der Schöpfung selbst. Die Erde tut ihren Mund auf und verschlingt den Strom, den der Drache ausgesandt hat. Es ist, als würde die Geschichte, die Weltlage, ja sogar das Erzittern der Erde selbst zum Werkzeug in Gottes Hand, um das Toben des Feindes zu begrenzen. Die Propheten kennen solche Szenen, Heere geraten in Panik, Bündnisse zerbrechen, Pläne scheitern wie Spreu vor dem Wind. In Jesaja 17 rauschen die Völker wie das Rauschen vieler Wasser, doch dann heißt es, doch er bedroht sie und sie fliehen in die Ferne. Gott nimmt dem Drachen die Allmacht, die dieser zu besitzen vorgibt, und bindet seine Angriffe an eine Grenze, die der Himmel gesetzt hat. Für die, die zur übrigen Nachkommenschaft gehören, bleibt der Weg dennoch ein Weg durch Bedrängnis. Die Schrift verschweigt nicht, dass es einen Rest gibt, die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben, und dass der Drache mit ihnen Krieg führt. Aber dieser Krieg spielt sich unter der Aufsicht dessen ab, der im Gebet des Sohnes angerufen wird, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien so wie wir. Bewahrung bedeutet hier nicht, dass kein Schlag trifft, sondern dass nichts den Zugang zu Gott, nichts die innere Verbindung zum Namen des Vaters zerstören kann. Inmitten des Drucks geschieht etwas, das bei aller äußeren Schwäche unantastbar bleibt. Gottes Kinder werden in seinem Namen gehalten, in der Atmosphäre, im Charakter, in der Realität dieses Namens. Darum, siehe, lässt der Herr die mächtigen und großen Wasser des Stromes über sie heraufsteigen. Und er wird über Juda dahinfahren, überschwemmen und überfluten, bis an den Hals wird er reichen. Und die Spanne seiner Flügel wird die Weite deines Landes füllen, Immanuel. Die Bilder von Flut, Wüste und Adlerflügeln machen die Spannung deutlich, in der Glauben heute steht. Wir erleben Druck, Überforderung und Unsicherheit, und doch ist über all dem eine leise, aber tragfähige Zusage ausgesprochen. Gott verspricht nicht eine Welt ohne Stürme, aber er verspricht, im Sturm zu tragen und den Angriffen des Drachen eine Grenze zu setzen. Wo dieser Blick sich im Herzen verankert, verliert die Angst an Macht. Bedrängnis kann dann, ohne verklärt zu werden, zu einem Ort werden, an dem Gottes Nähe bewusster, sein Wort kostbarer und seine Bewahrung greifbarer wird. So wächst mitten unter den Fluten eine stille, widerstandsfähige Hoffnung, die nicht im eigenen Durchhalten gründet, sondern im Charakter dessen, der gesagt hat, dass er sein Volk auf Adlerflügeln zu sich bringt. Herr Jesus Christus, du siegreiches Lamm, danke, dass du den Kopf der Schlange zermalmt hast und der große rote Drache trotz all seiner Wut nur eine begrenzte Zeit und Macht hat. Stärke in uns den Glauben, dass du mitten in allem Kampf eine Zuflucht bist, die uns trägt wie ein großer Adler, und lehre uns, uns in allen Anfechtungen an dein vollbrachtes Werk und deinen Thron zu klammern. Richte in deinem Volk Menschen auf, die wie der mannhafte Sohn ganz auf dich ausgerichtet sind, nicht aus eigener Stärke, sondern durch deine Gnade, und fülle uns neu mit der Gewissheit, dass deine Bewahrung größer ist als jede Verfolgung. Lass deine Hoffnung in unseren Herzen aufleuchten, wenn die Finsternis dichter wird, und erfülle uns mit der Freude, dass deine Herrschaft kommt und kein Schlag des Feindes deine Pläne hindern kann. Bewahre uns im Frieden deines Geistes, bis wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen, und lass dein Licht unsere Furcht vertreiben. Amen.